Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Wald aktuell. Und es gibt aktuell tatsächlich überraschende Mitteilungen, eine wirklich ganz frische Meldung, die hier aufgeploppt ist. Und zwar unter der Überschrift Bäume überraschen mit neuem Klimaschutzaspekt. Das war jetzt hier bei NTV. Es ist aber letztendlich eine Studie der Universität Birmingham. Es hat einen Vincent Gauci, so wird es, glaube ich, ausgesprochen, veröffentlicht im Fachmagazin Nature. Und da geht es in dem Fall um Methan. Also man hat tatsächlich herausgefunden, dass Bäume Methan aufnehmen. Also Methan ist jetzt wirklich ein Treibhausgas. Das ist nicht so lustig, weil es 28 Mal stärker ist als CO2. Und das hat seit 1750 23% zur Erderwärmung beigetragen. Ne? Also das sieht man, von der Menge her ist es ja relativ wenig. Das ist das, was Kühe auspupsen, also überhaupt Pflanzenfresser. Was aber auch entweicht beim Bohren nach fossilen Rohstoffen, also Gas, Öl, sowas, kann sowas frei werden. Aber grundsätzlich zum Beispiel auch in Rückegassen, das Thema haben wir ja schon mal besprochen. Ne? Also überall da, wo organische Substanz anaerob, also ohne Sauerstoff abgebaut wird, da kann Methan entweichen, zum Beispiel auch im Wald, der bewirtschaftet wird. Die gute Nachricht ist, dass Bäume das aufnehmen können. Also es ist ganz merkwürdig, so genau weiß man das auch noch nicht. Das sind wahrscheinlich Mikroben, also Mikroorganismen, die in der Rinde sitzen oder auf der Rinde sitzen. Und ja, das sind diese kleinen Knilche, von denen man geschätzt 90% aller Arten überhaupt noch nicht entdeckt hat. Und da sitzen die nur rum und auf einmal, huch, die fressen quasi Methan. Interessanterweise ist das direkt unten am Baum, so auf den ersten 1,5 Metern, nicht der Fall, sondern erst weiter oben. Also warum das so ist, weiß man nicht. Ne? Aber oberhalb dieser Höhe, da nehmen Stämme und Äste, auf denen diese ganzen kleinen Knilche eben sitzen, mehr Methan auf, als sie abgeben. Die Forschenden dort, die haben jetzt gemeint, dass der Beitrag der Bäume zum Klimaschutz eben deutlich unterschätzt worden ist, das glaube ich auch. Aber die beziehen das halt auf Treibhausgase. Und ich gucke mal gerade, ob wir irgendwo eine Größenordnung finden in dem Artikel, wie viel Prozent das sein kann. Ich glaube, es waren nur 10% oder so. Es ist gar nicht so schrecklich viel. Ich muss gerade reinschauen in die Studie hier. Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Aber es ist nicht allzu viel. Also, ja, 10% ist ja auch schon was, ne? Aber ich glaube, da in dem Punkt irren die Leute. Ihr erinnert euch vielleicht mal an die letzte Folge Wald aktuell, da habe ich es, glaube ich, gebracht, oder vorletzte, an die Abkühlung der US-Ostküste. Und das hat gar nichts mit Treibhausgasen zu tun, aber auch mit Bäumen, die nämlich durch den Kühleffekt, also Verdunstung von Wasser, das Schützen der Bäume, diese massive Abkühlung erreichen. Das ist also 0,3 Grad runter, anstatt wie die ganze Erde sich jetzt aufheizt. Das ist schon ein wahnsinniger Klimaschutzeffekt. Und der wird halt häufig bei solchen Sachen nicht berücksichtigt. Also man reduziert Wald leider immer noch auf eine Kohlenstoffsenke. Also das ist ja nur ein winziger Ausschnitt der Klimawirkung vom Wald. Und der Klimawandel wiederum ist nur ein winziger Ausschnitt der Umweltkrise. Aber wurscht. Bäume, sagen wir hier auch immer, oder ich auch, Bäume können einen wesentlichen Beitrag leisten, vor allem, wenn sie nicht nur als Bäume auftreten, sondern mit den Hunderttausenden oder sogar Millionen anderen Arten als Wald. Das ist ja das Entscheidende. Da sieht man ja auch hier, die Bäume selber kriegen es gar nicht geregelt. Das sind die Mikroorganismen, die hier auf der Rinde sitzen. Fand ich also eine sehr, sehr schöne Nachricht. Dann steigen wir mal heute schon in die Fragen ein, weil die Frage wiederum einen Beitrag generiert. Da geht es jetzt drum, ich schau mal, wer hat das, die E-Mail geschrieben. Ist hier überhaupt ein Name dabei? Doch, Tobias war's. Da geht es um Kleidung aus Holz. Die soll tolle Eigenschaften haben, wird als nachhaltig verkauft. Und die Frage ist, ist das so? Ja, Tobias, wir gucken uns erstmal an, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit, ich nehme mal hier eine Definition vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die haben das jetzt nicht erfunden, den Begriff, aber da ist die Definition schön nachzulesen. Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig, gleichberechtigt zu betrachten. Um die globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein. Ja, gut, klar. Aber der Kern ist, es sollen die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Und das geht nicht. Punkt. Ein Beispiel. Ich habe einen schönen Waldboden und fahre ein einziges Mal mit der Maschine rein. Dann speichert dieser Boden zukünftig, und zukünftig heißt für Jahrtausende, weniger Wasser, ist weniger leistungsfähig, und damit schränke ich nicht nur die ganzen Mitlebewesen ein, sondern auch künftige menschliche Generationen. Und das können wir endlos fortführen, wenn ich zum Beispiel Rohstoffe abbaue. Das ist ja das bei diesen nicht pflanzlichen oder tierischen Rohstoffen. Da sind das dann eben Minerale, also das kann Kohle, Erdöl, aber auch also Minerale wie jetzt, also Kohle und Erdöl sind natürlich keine Mineralien, aber Minerale wie Aluminium oder Eisenerz oder keine Ahnung was sein, das bagger ich ab und dann ist es ja verbraucht. Also das kommt dann irgendwann auf eine Müllkippe oder wo auch immer hin. Aber diese Vorkommen werden ja ausgebeutet, die sind irgendwann erschöpft. Ne? Also wenn wir das nicht sauber recyceln, das ist ja einer der Gründe, warum wir Recycling machen sollten, damit wir eben nicht ständig neue Rohstoffe verbrauchen. Also Rohstoffgewinnung kann gar nicht nachhaltig sein, weil die sind ja anschließend weg. Wir haben das hier in der Eifel zum Beispiel mal erlebt. Das ist jetzt schon, wie lange ist das her? 50 Jahre oder so? Oder vielleicht 45, irgendwie so. Ich war jedenfalls noch in der Schule und da haben wir eine kleine Bustour gemacht zu den Vulkanen in der Eifel, von denen ein ganzer Teil schon verschwunden war, damals schon, abgebaggert und zu Lavasteinchen verarbeitet, die dann irgendwo auf Sportplätzen, im Straßenbau und keine Ahnung wo eingesetzt wurden und auch immer noch werden im Übrigen. Ne? Und dann sind diese Berge einfach weg. Die sind dann nachhaltig weg, so könnte man es sagen. Nein, also Nachhaltigkeit ist eine Fantasie. Das geht nicht bei 8 Milliarden Menschen. Also wenn irgendwelche Leute reinschreiben, das ist nachhaltig, dann würde ich gerne mal wissen, wie die das nachweisen wollen. Wir kommen mal wieder zu der Frage zurück. Kleidung aus Holz. So, Holz ist ja generell sexy, Plastik ist Mist, Holz ist gut. Wir sehen das, dass Einweggeschirr zum Beispiel eben dann aus Papier gemacht wird oder Pappe. Auch zum Beispiel das Essbesteck ist dann aus hölzerner Substanz. Das kann auch Bambus sein oder so. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das jetzt ein Baum ist oder ein Gras. Das kommt letztendlich aufs selbe raus. Also dort werden dann Wegwerfartikel produziert. Das meintest du ja gar nicht, Tobias, aber nur grundsätzlich mal. Also Holz hat, finde ich, völlig zu Unrecht ein gutes Image, weil es lässt sich natürlich besser abbauen draußen in der Natur. Es entsteht kein Mikroplastik. Ja, das ist aber auch schon der einzige große Vorteil. Alles andere ist schlecht, weil Holz grundsätzlich einen großen Flächenverbrauch hat. Also es sind immer fossile Rohstoffe, die gewinne ich zumindest teilweise aus tieferen Bodenschichten. Da wird auch viel kaputt gemacht, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber wenn ich Holz gewinnen möchte, dafür werden riesige Kahlschläge zum Beispiel in Skandinavien angerichtet, um Pappe, Papier, keine Ahnung was, für unter anderem auch Deutschland zu produzieren. Also Holz, ich mag Holz total, aber nicht als Wegwerfprodukt. Und jetzt kommen wir mal zu den höherwertigen Sachen, nämlich Klamotten. Also man kann da Kunstfaser, wie zum Beispiel Viskose und alles mögliche andere, herstellen aus Holz. Das ist ja Zellstoff. Also man kann Zellstoff herstellen, richtig Watte oder auch dann eben Fasern draus spinnen. Weil Holz besteht ja aus diesen Zellstofffasern, das könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr ein Blatt Papier mal zerreißt. Und da guckt ihr mal an der Risskante, da gucken diese kleinen Fasern raus. So ganz fein, fluffig. Ja, und der Rest sind dann Füllstoff oder irgendwas. Im Holz ist der Rest übrigens nicht Füllstoff, sondern Klebstoff, Lignin. Damit wird das dann verbacken, ne, dass das richtig fest wird und gleichzeitig durch die Fasern aber auch flexibel. Und diese Fasern möchte man gewinnen, zum Beispiel für Kleidung. Das ist ja auch okay. Aber wo kommt denn das Holz her? Da gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder aus dem Urwald oder aus einer Plantage. Also was anderes gibt's ja nicht. Und beides ist nicht gut. Urwald ist natürlich ganz besonders schlecht, aber Plantagen sind auch nicht toll. Da müsste man jetzt erstmal gucken, ja, wo kommt denn dieses Plantagenholz her? Kommt das aus den Tropen? Wurde da viel gespritzt? Wurde dafür vorher Urwald gerodet? Na, das müsste man alles mal nachfragen. Ähnliches gibt es dann natürlich auch bei unseren hiesigen Hölzern. Wenn die zum Beispiel aus großen Fichtenplantagen stammen, also Fichte wird für Zellstoff zum Beispiel eingesetzt, aber auch Birke und andere Baumarten, dann war da vorher ja ein richtiger Wald. Oder es könnte zumindest wieder einer werden. Und der Chemieeinsatz, der ist in Deutschland nicht so stark, aber den gibt es. Es gibt auch nach wie vor Gifteinsatz. So ist das nicht, aber natürlich nicht in großen Mengen. Das sieht in den Tropen natürlich teilweise anders aus. Und bei der Baumwollproduktion ist es natürlich auch sehr, sehr schlecht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass Kleidung aus Holz umweltfreundlicher ist. Meine feste Meinung, das ist es meiner Meinung nach nicht. Man müsste so viel Wenns und Abers nachprüfen, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit für mich gibt, wenn man das möchte, also ökologisch korrekte Kleidung kaufen, dann sollte es ein vernünftiges Biosiegel sein für die Baumwolle. Das finde ich vernünftig und natürlich nicht so viel Klamotten kaufen. Bei Holz gibt es kein Siegel, was ich kenne, dem ich vertraue. Ist so. Also ich wüsste jetzt nicht, wo diese Hersteller von diesen Textilien ihr Holz einkaufen, sodass ich denen glauben würde, dass das wirklich öko ist. Also das ist alles etwas schwierig. Der Punkt, das hört sich jetzt alles schon wieder so negativ an, ja, was ist es auch? Also was da im Moment passiert, alle wollen umweltfreundlich sein und animieren dazu, noch mehr zu kaufen. Das geht ja nicht, ist ein Widerspruch in sich und das ist genau der Punkt. Kauf doch die Sachen mit ein bisschen Verantwortung, vielleicht nicht bei diesen Billiganbietern, die ja jetzt aus Asien hier mit Wegwerfklamotten die Märkte überschwemmen. Die sind ja im Übrigen auch teilweise richtig böse mit Chemikalien verseucht. Kauf doch hochwertige Kleidung und trag die möglichst lange. Ne? Und dann ist das immer deutlich besser, ne, als wenn man einen kürzeren Umlauf hat mit seinen Klamotten und achtet dann auf irgendwelche Siegel, die möglicherweise gar nicht halten, was sie versprechen. Also das ist einfach mein Tipp. Und wenn das Sachen aus Holz sind, Viskose oder ähnliches, ich weiß gar nicht, wie die Fasern alle heißen mittlerweile, ist das auch okay. Das ist cool, das ist ein Gag. Und wenn die Dinger lang halten, das ist das Entscheidende, dann ist das auch okay. Also ich bin ja damit auch nicht, da auch nicht so dogmatisch. Aber gut, nochmal Nachhaltigkeit. Also wenn irgendjemand Nachhaltigkeit draufpappt, fragt doch die Leute mal, was heißt denn das eigentlich? Also das kann die nächste Generation wirklich dasselbe benutzen, wenn ihr das so macht? Ich glaube das nicht. Okay, wir schauen aber mal weiter, weil es waren ein paar interessante Zuschriften. Gehen mal weiter durch. Hier haben wir eine E-Mail von Petra. Und Petra hat was gezeigt. Ich beschreibe euch das mal. Die hat nämlich ein Foto dazu getan. Ganz, ganz typisch an Waldwegen. Also in dem Fall ist es sogar ein Teerweg, da sind links und rechts oft so Grasstreifen. Also da wird die Vegetation weggemulcht mit so großen Mulchgeräten, damit die Straße oder der Forstweg, der geschotterte, nicht zuwächst. Da sollen ja dann irgendwann nochmal die Fahrzeuge weiter durchfahren können. Also fährt da links und rechts immer so ein Mulcher mal lang. Und diese gemulchten Streifen, die werden sehr, sehr gerne von Wildschweinen zerwühlt. Das ist nämlich genau das, was das Foto zeigt, liebe Petra. Also da sieht man, dass das so fleckenhaft umgewühlt, man sagt auch umgebrochen ist. Ne, also ja, sieht schon grob aus. Ich habe das mal im Nationalpark Unteres Odertal gesehen. Da konnte man sich fast reinstellen, so tief haben die das da reingewühlt. Die Wildschweine, das ist da so Sandboden. Also je lockerer der Boden ist, so tiefer gehen die rein. Was suchen die da? Regenwürmer, Mäusenester, also eine Fleischbeilage. Das ist genau das, was sie suchen. Also für Bucheckern würden die gar nicht so tief wühlen. Die sind im Laub, ne, dann gehen die mit ihren Schnauze so durchs Laub in ihrem Rüssel. Das, da sieht man die Spuren dann im Herbst auch im Laub. Aber dass die Boden so richtig umgraben, das machen die wegen der Fleischbeilage. Und das ist bei den Landwirtinnen und Landwirten natürlich total verhasst, weil das machen die nicht nur entlang der Wege, das machen die halt auch auf Wiesen. Und da kann man dann zum Beispiel eben nicht mehr vernünftig mähen, weil man dann mit dem Mähwerk ständig irgendwo in so Erdhaufen reinrauscht. Und das ist, macht sich im Heu natürlich auch nicht besonders gut. Aber das ist das, was du gezeigt hast. Ganz typisch sieht man bei, im Prinzip, zumindest bei uns, praktisch bei jedem Waldspaziergang. Irgendwo waren die Wildschweine da. Dann haben wir eine Meldung von Grit und Kyrill. Und da... Die beiden haben ein Schild geschickt, also auch ein Foto, ich beschreibe euch das gleich und dann wisst ihr, warum ich so schmunzeln muss. Da geht es um die Schweiz und es geht auch um die Folge der Gelbbauchunke. Hier ist so ein analoges Bild aus der Schweiz. Wir fällen Bäume, also es ist ein Schmetterling abgebildet, der sitzt auf einem grünen Blatt. Ja, wir fällen Bäume, die Natur hat Licht. Yo! Also das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Es ist klar, wenn ich Bäume abhacke, kriege ich Freilandarten rein, sehr viele schöne Tagfalterarten. Das hat dann mit Wald aber nichts mehr zu tun. Das ist eine quasi optische Täuschung. Sieht aus wie Natur, ist es aber nicht. Also, das ist ja auch ein Widerspruch in sich. Wir fällen Bäume, die Natur hat Licht. Nein, die Natur bei uns hat kein Licht, zumindest nicht am Boden. Und die Natur ist im Übrigen das Gegenteil von Kultur. Also wenn wir etwas machen, ist die Natur weg. Die Natur ist ja ein Prozess, ein natürlicher. Also die Natur ist ein Prozess, der vom Menschen nicht gemanagt wird. Und in dem Augenblick, wo wir eingreifen, haben wir Kultur. Und wir fällen Bäume, die Natur hat Licht, ein Widerspruch in sich. Schön plakatiert mit diesem schönen Schmetterlingsfoto. Also hier ist, wie gesagt, so Sachen, das kann man nur mit Humor nehmen, weil die Leute merken gar nicht, was sie da schreiben. Dann haben wir eine Meldung von Christian. Christian hat Fragen, da geht es um große Eichen, die sehr ausladend sind und er hat einen schimmelähnlichen Befall festgestellt auf den Blättern. Ja, habe ich bei unseren Eichen auch. Das ist der Eichenmehltau, aber den Eichenmehltau gibt es gar nicht. Das sind verschiedene Arten. Ich habe mal nachgelesen bei irgendeiner Forstwissenschaftsseite, und da ist ja nicht alles falsch, was da steht, dass es verschiedene Arten sind, die wahrscheinlich aus Asien zu uns gekommen sind, also neue Bürgerinnen und Bürger, diese Pilze, dass die auch teilweise unterschiedlich die Eichenblätter befallen, also manche oben, manche von unten. Und es hieß auf der Seite, dass die nicht viel schaden. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe es nämlich gerade heute, wir haben ja hier auch ein paar Eichen, wir haben ja ganz viele Bäume bei unserem Grundstück, auch Eichen. Und gerade da, wo die stehen, ist die Einfahrt voll abgefallener Eichenblätter, die mit Eichenmehltau befallen sind. Also diese Pilze brauchen wohl gut wasserversorgte Blätter. Das heißt, also das Wetter muss gar nicht unbedingt feucht sein, sondern die Blätter müssen feucht sein, nämlich von innen. Und dann werden diese Blätter befallen. Der Pilz, der ist ja keine Pflanze, kann nicht selber Photosynthese machen. Der muss irgendwoher sich Nährstoffe holen. Ja, das macht er aus den Eichenblättern. Und gleichzeitig, weil er die mit so einem Belag überzieht, werden die quasi blind. Also die können dann nicht mehr so gut Photosynthese machen. Das schwächt die Bäume. Und bei uns habe ich es jetzt gesehen, es ist nicht trocken. Obwohl wir jetzt natürlich auch warme Sommertage hatten, aber der Boden ist super gut wasserversorgt, also das kann es gar nicht sein. Und trotzdem schmeißt die Eiche jetzt diese Blätter ab. Das tut ihr nicht gut. Die ist jetzt fit, da mache ich mir keine Sorgen, aber ein Baum, der nicht fit ist, für den kann das wirklich das fast zum Überlaufen bringen, beziehungsweise den Baum dann zum Absterben. Ne? Also das ist diese Eichenmehltau, den muss es, wenn diese Info stimmt, früher so gar nicht gegeben haben. Aber gut, ich bin kein Pilzexperte. Das ist was ich von so einer, was war denn das für eine Seite? Ich weiß gar nicht mehr, aber es war eine offizielle vom Forstbereich. Also ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Ja, Annelie, du hast auch geschrieben, und zwar zum Podcast erstmal, da bedankt ihr euch immer alles, finde ich auch wirklich ganz, ganz lieb. Das gibt mir wirklich was. Ich lese es auch gerne durch. Das Thema Vogelfüttern habe ich übrigens immer noch nicht abklären können, weil der Jonas, also wir treffen uns momentan nicht so in der Waldakademie, weil er häufig Dienst zu Zeiten hat, wo ich nicht kann und umgekehrt. Klappt aber noch, keine Sorge. Und es geht aber um das Thema Urwaldprojekt. Ob absehbar ist, dass so etwas auch woanders entsteht. Das Urwaldprojekt, das ist ja was, was wir hier bei der Waldakademie haben, wo wir Wald anpachten für 50 Jahre. Alte Laubwälder, die sehr urwaldnah sind, um die möglichst schnell vom Tisch zu ziehen. Also wir würden die auch gerne kaufen, aber sowas verkauft leider keiner, haben wir noch nicht gehabt. Und dann pachten wir sie halt. Hauptsache, es geht keiner mehr mit der Motorsäge rein. Und die Frage ist, also könnt ihr euch übrigens auch daran beteiligen, haben ja auch viele schon gemacht. Die Frage ist, gibt es das woanders in Deutschland auch? Na klar, haben wir auch schon gemacht. Zum Beispiel in Lohmar bei Bonn. Wir sind auch mit verschiedenen anderen in Verhandlungen. Also wenn da große Wälder, also groß, aber es müssen schon mehr als 2-3 Hektar sein, in Frage kämen, dann wäre das natürlich was für so ein Schutzgebiet. Kiefernforst bei uns eher nicht. Also Kiefernforst, schreibst du Annelie, der in Stregans, Landkreis Damme-Spree, unter den Schulschutz gestellt wurde und sich jetzt selber entwickeln darf, das ist natürlich gut. Also es wäre nichts für ein Urwaldprojekt hier bei uns, aber das ist super für die Natur. Also wenn das stimmt, du hast geschrieben 120.000 Hektar, das wären ja 1.200 Quadratkilometer. Das klingt mir jetzt aber sehr viel. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob da eine Null zu viel ist. Müsste ich mal recherchieren oder du vielleicht auch nochmal, Annelie. Wenn das so wäre, wäre das ja größer als jeder Nationalpark in Deutschland. Ne? Also wenn das wirklich nicht mehr angetastet würde, würde ich Hurra schreien und sagen, wow, das ist Wildnis. Das ist übrigens der Unterschied zu dem Begriff Natur. Wildnis heißt, ab sofort mischt sich keiner mehr ein. Also auch eine heftig gemanagte Fläche, wie zum Beispiel ein Kiefernforst, kann sofort Wildnis sein, wenn der Prozess wieder ohne unser Management laufen darf. Okay, wir kommen mal zur nächsten Frage. Andrea aus Dresden fragt nach einem Gespinst an einem Baum. Ja, da ist jetzt abgebildet so ein bisschen Rinde. Und da ist ein Gespinst. Das sieht nach Spinne aus und da kann es auch ganz viele Arten geben. Also da bin ich jetzt leider, tut mir leid, kein Experte, dass ich nach dem Foto beurteilen könnte, welche Art sich unter dem Gespinst versteckt. Ne? Weiß ich leider nicht. Ich glaube nicht, dass es Insektenraupen, Insektenlarven sind, weil das sitzt in dem Fall an der Baumrinde. Es gibt ja so Gespinstmotten zum Beispiel, die spinnen ganze Sträucher ein, um darunter ungestört vor Vögeln fressen zu können. Das ist jetzt an der Baumrinde sicher nicht der Fall. Das sieht eher aus wie so ein Brutgespinst. Aber wer das da gemacht hat, weiß ich leider nicht. Der Jonas. Jonas hat also heute ist echt der Tag der Schilder. Das ist schon das dritte Schild. Finde ich cool. Und zwar, Jonas ist in Niedersachsen und hat ein Schild geschickt. Das ist jetzt nur mit Schrift. Das kann ich euch also von daher sehr gut vorlesen. Und es ist wirklich, man müsste mal ein Buch drüber machen. Vielleicht erzähle ich erstmal, wer es geschrieben hat. Unten steht Wald in guten Händen, niedersächsische Landesforsten. Und ich lese vor. Aus Eintönigkeit wird bunter Mix. Hier entsteht der Wald der Zukunft. In diesem Wald wird spätblühende Traubenkirsche zurückgedrängt, die als invasiv eingestuft wird. Der Boden hier in Offensen ist sehr nährstoffarm, allerdings sollen hier neben der natürlichen Verjüngung der Kiefer trotzdem mehrere unterschiedliche Baumarten gepflanzt werden, die auf dem Standort gut wachsen können. Damit hier unterschiedliche Baumarten gepflanzt werden können, muss Unterholz aus Traubenkirsche und Birke in Teilbereichen mit einem Bagger, der mit einem Kneifer ausgestattet ist, entfernt werden. Dadurch entsteht Platz für die nächste Waldgeneration, die gemischt, stabil und gesund dem Klimawandel trotzen soll. Um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, pflanzen die niedersächsischen Landesforsten grundsätzlich ausschließlich standortgerechte Baumarten. Das heißt, dass die Bäume und Sträucher zu den Wasser- und Nährstoffverhältnissen des Bodens passen müssen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei stets darauf, wie sich die Standortverhältnisse infolge des Klimawandels ändern können. Das bedeutet, dass es im Sommer trockener wird, es mehr stürmt und geschwächte Bäume anfälliger für Krankheiten und Schädlinge werden. Ziel ist es, die Wälder möglichst klimaresistent aufzustellen. Ja, also ein weiteres Beispiel, also es liest sich nicht sehr schön, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich gehe das mal so ein ganz klein bisschen durch, weil da steht wirklich Zeug drin, wo ich wirklich sage, boah Leute, ich würde das wirklich mal gerne mit so jemandem diskutieren, was die sich dabei denken. Also, Es geht erstmal um die spätblühende Traubenkirsche. Die hatten wir ja hier schon mal in der Podcast-Folge, ist eingeführt worden in die Wälder unter anderem von Förstern, weil die dachten, hey, toll, eine weitere Baumart, da können wir Holz draus machen. Hat nicht geklappt. Die wird nicht schön hier, die wird wie ein Strauch, die kann man forstlich kaum benutzen. Blöderweise, also eine nicht heimische Baumart, die kommt aus Nordamerika, blöderweise wird man die kaum noch los, weil die Rehe und Hirsche, die fressen alles mögliche, aber nicht spätblühende Traubenkirsche und die bleibt dann halt überall übrig und breitet sich halt munter in Kiefernplantagen aus. Also in Buchenwäldern, in geschlossenen alten Laubwäldern habe ich die noch nie gesehen. Also immer stark forstlich veränderte Standorte. Also klassischer Fall von selber schuld. Okay, und da wird also die Traubenkirsche muss jetzt rausgehackt oder weggemacht werden und die Birke, wo man sagt, Moment, Birke ist doch eine heimische Baumart, warum denn die Birke? Und Birke lässt sehr viel Licht durch, da können fast alle anderen Baumarten super drunter wachsen. Warum macht man die weg? Und die macht man mit Bagger weg. Moment, Bagger, schwere Maschinen, fährt den Boden platt, Boden kann kaum noch Wasser speichern, trocknet schneller aus, Bäume sterben dadurch schneller ab. Also, und damit macht man einen Wald klimaresistent? Nee, da herrscht aber ein großes Missverständnis. Also der Bagger, der macht mit seinem Kneifer da alles platt. Also nicht alles, aber so auf Teilbereichen hieß es ja hier. Und die niedersächsischen Landesforsten pflanzen ja grundsätzlich ausschließlich standortgerechte Baumarten. Na, das ist ja wirklich ein Witz für sich, weil standortgerecht heißt einfach nur, die wachsen da gut. Das kann irgendwas völlig Abstruses sein, wie zum Beispiel die spätblühende Traubenkirsche, die ist ja da auch standortgerecht, weil die wächst ja da gut. Das heißt ja nur, schreiben Sie ja selber, dass die Bäume und Sträucher zu den Wasser- und Nährstoffverhältnissen des Bodens passen müssen. Das heißt nicht, dass diese Bäume von da sind, dass die von Natur aus da wachsen würden. Das heißt es nämlich nicht. Das denkt man aber, oder? Seid mir ehrlich, also würde mich mal interessieren, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denken würdet, wenn jemand schreibt, wir pflanzen ausschließlich standortgerechte Baumarten, dass man dann denkt, das sind dort heimische Baumarten. Nee, das heißt einfach nur, die wachsen da gut. Also das ist zum Beispiel Mais ist auf Maisäckern standortgerecht, weil da wächst ja Mais gut. Oder Zuckerrüben auf fetten Böden sind standortgerecht, weil die wachsen ja da gut. Auch wenn beides eigentlich Urwaldböden sind. Okay, also man kann davon quasi pflanzen, was man will, weil wenn man etwas nicht standortgerechtes pflanzt, dann wächst es da ja nicht. Schließt sich ja eigentlich aus. Und die Standortverhältnisse verändern sich infolge des Klimawandels. Klar, das kann mehr oder weniger regnen, wärmer oder kälter sein. Es kann auch kälter sein. Der Golfstrom, der Schwächende, lässt grüßen. Aber die schreiben hier, das bedeutet, dass es im Sommer trockener wird, es mehr stürmt und geschwächte Bäume anfälliger für Krankheiten werden. Nee, das weiß man nicht. Also ob die Sommer wirklich dauerhaft trockener werden, weiß man nicht. Die Regenverteilung wird sich wahrscheinlich ändern. So genau weiß man es aber auch nicht. Ne? Aber aktuell deutet vieles darauf hin, dass es im Sommer nicht unbedingt weniger regnet, aber heftiger auf einmal. Sowas zum Beispiel. Ne? Also das kann man nicht vorhersehen. Dass es mehr stürmt, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also das sind Vermutungen. Und denen begegnet man mit standortgerechten Bäumen und Bagger mit Kneifer. Naja, also das war das, was du wissen wolltest, Jonas. Das war meine Meinung dazu. Ihr merkt schon, das wäre eigentlich was mal für Comedy oder so. Müsste man eigentlich wirklich mal dazu sammeln. So, Sascha meldet sich nochmal. Da geht es nochmal, genau, das Thema Waldschutzprojekt. Und hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, und es geht auch nochmal um die Frage Vogelfütterung. Da schlägst du dem Professor Dr. Peter Berthold vor. Ja, also den kenne ich nicht persönlich, aber ich habe von ihm schon einiges gesehen. Der ist nicht unumstritten, ne, in seiner Meinung. Übrigens, wenn ich das richtig erinnere, empfiehlt er auch, Füchse zu schießen in Schutzgebieten, wo ich sage, nee, Fuchs ist ein Bestandteil wie die Vögel auch. Und dann sind die Schutzgebiete zu klein. Also man muss das die Ursache bekämpfen und nicht einzelne Arten in solchen Gebieten. Bin ich absolut dagegen, muss ich ganz klar sagen. Sowas vertritt der, macht mir den Mann ein bisschen unsympathisch. Ne? Wenn ich sage, ich möchte Vögel schützen und knall dafür Füchse ab, schlechter Tausch, finde ich, das muss zusammengehen. Und die Füchse sind nicht dafür verantwortlich, dass die Brutvögel zurückgehen. Das ist schon die intensive Land- und Forstwirtschaft. Aber egal, der Mann hat sicher super viel Ahnung von vielen Dingen. Habe ich auch schon gesehen zum Thema Ganzjahresfütterung. Da hat der auch eine starke Meinung, nämlich, dass man es machen soll. Das kann ja auch stimmen. Umgekehrt hört man häufig vom NABU, nein, auf gar keinen Fall. Ne, wir haben das ja schon mal thematisiert hier. Also deswegen, ich muss mal schauen, dass ich da eine vorsichtigere Stimme kriege, die das ein bisschen abwägt. Und das ist eben bei uns der Jonas, der Ornithologe bei der Waldakademie, den ich aber leider noch nicht angetroffen habe. Ich hole das aber nach, versprochen. Okay, dann haben wir den Arne. Und jetzt geht es auch nochmal um Wald. Ich muss mal gerade nochmal ganz kurz reinschauen hier. Da geht es, glaube ich, um eine Ausstellung. Ne? Da geht es um eine Ausstellung Wälder von der Romantik in die Zukunft in Bad Homburg. Keine Ahnung, ist sicher schön. Die kenne ich aber nicht, die Ausstellung. Aber es ist immer schön, wenn man so Hinweise hat, was man mal sich so anschauen kann. Und ansonsten sind da, glaube ich, gar keine Fragen dazu, sondern einfach nur mal ein Veranstaltungstipp oder Ausflugstipp. Ja, ist ja auch schön. Kann ja auch nicht schaden. Dann haben wir eine E-Mail von Frank Rinn. Frank Rinn hat mir schon ein paar Mal geschrieben. Ja, lieber Frank, wenn du das jetzt hörst, finde ich immer gut, weil Frank echt Ahnung von Bäumen beziehungsweise von Krankenbäumen, Verkehrssicherung und diese ganzen Geschichten hat. Und da geht es nochmal um das Thema Hochseilgärten und solche Dinge, ne, was dann zu Quetschungen führt. Also bei diesen Hochseilgärten, da werden ja Seile gespannt zwischen den Bäumen. Die müssen ja irgendwo befestigt werden am Baum. Und häufig sieht man, dass dann so Holzlatten oder so Halbhölzer untergelegt sind. Und dann muss da ein Irrezug drauf, weil, also wenn ich da draufsteigen würde, zum Beispiel, ich gehe nicht in solche Hochseilgärten, weil ich das nicht mag. Also wegen den Bäumen. Die Bäume tun mir leid, weil, ja, ich steige da mit meinen 93 Kilo, mit 1,98 Meter drauf, auf so einen Bohlenweg oder hangel mich da in so einem Seilbrücke da lang, dann muss das ja richtig Zug aushalten. Und der quetscht den Bäumen die Rinde und unten drunter die ganzen empfindlichen Wachstumsschichten, das Kambium, kaputt. Ne? Und das hat Frank nochmal aufgenommen und grundsätzlich nochmal auf verschiedene Sachen hingewiesen, wie man mit Bäumen vernünftig umgeht. Das ist jetzt eine relativ lange E-Mail, die ich mir persönlich auch durchgelesen habe, die jetzt für den Podcast aber auch zu lang ist. Aber Frank weist nochmal darauf hin, dass über die Art und Weise, ne, dass man da falsch mit umgeht und dass man eben mit solchen Schlingen und Abspannungen Bäume so beschädigt, dass die zum Beispiel wie die älteste Eiche Schwedens bei Lönneberger durch solche umschlingende Einbauten wahrscheinlich eingehen wird. Ne? Also man wollte sie retten und hat sie jetzt möglicherweise dem Tode geweiht. Also diese Gurte und was man da alles so macht. Also das ist eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit und da sollte man sich sehr, sehr gut auskennen. Frank tut das offensichtlich. Ich habe den Namen auch mal komplett genannt. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Frank, weil Frank auch eine Firma betreibt und sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Kann ich also nur empfehlen. Na, gut, wir gehen mal weiter im Text. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ach, genau. Ich glaube, es geht noch mal um das Waldschutzprojekt von Sascha. Du hast noch eine zweite E-Mail geschickt. Könnt ihr, wenn ihr mögt, mal bei GoFundMe nachschauen. Und da geht es um die Schaffung einer Waldschutzfläche in Deutschland. Und wenn ihr da mögt, könnt ihr auch mal bei Sascha in ein Waldschutzprojekt reinschauen. Hatte ich ja versprochen, ist hiermit erfüllt. Dann haben wir eine allerletzte E-Mail, die reingekommen ist von André. Und André ist, ich schaue immer gerade, da geht es um einen Gesprächspartnervorschlag. Das finde ich auch gut übrigens. Ne? Also über den Podcast hier, da sind schon einige Gespräche zustande gekommen, also auch Partner, Gesprächspartner reingekommen und Partnerinnen. Und da geht es um Namibia. Da muss ich mal schauen, inwieweit das übertragbar ist. Wir haben natürlich auch schon Podcast-Gäste gehabt, die über ganz ferne Länder berichtet haben. Ne? Das finde ich grundsätzlich auch mal spannend. Das muss ich mir mal anschauen. Ne? Inwieweit das geht ja auch um die Frage, ist sowas übertragbar? Können wir das für euch entsprechend aufbereiten, so ein Gespräch? Schauen wir dann mal. Ne? Wo ich euch schon mal so ein bisschen anteasern darf, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen mit Marc Bennecke. Die wird irgendwann in den nächsten Monaten ausgespielt. Und das ist wirklich lustig. Ich muss nur mal schmunzeln. Ich darf es euch doch nicht im Detail verraten, aber das schönste Walderlebnis von Marc hat etwas mit entsetzlichem Gestank zu tun. Also ich war jetzt in Köln und da ist dann schon alleine der Besuch des Badezimmers ein Erlebnis in seinem Labor. Ja, also ich komme nur gerade drauf, weil es ist, für mich ist das eine unheimliche Bereicherung hier, der Podcast. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir das ermöglicht. Denn weil ihr zuhört, ist das für mich eine Motivation, weiterzumachen und natürlich auch für RTL und Geo Ansporn zu sagen, okay, das wird wirklich nachgefragt, das machen wir weiter. Und darüber, ja, lerne ich unheimlich viele super interessante und auch liebenswürdige Menschen kennen. Und das Schöne ist, ihr partizipiert ja 1:1 davon, weil ich die Gespräche ja so, wie wir sie gemacht haben, also da wird nichts groß rumgeschnippelt oder so, da wird vielleicht mal ein Huster rausgeschnitten. Aber ansonsten wird, wird das alles so 1:1 rübergebracht. Habt ihr auch alle was davon. Also an der Stelle nochmal schön ein großes, herzliches Dankeschön, auch für eure ganze Post, die ich wieder mal sehr gerne durchgelesen und kommentiert habe. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.